Wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich total, dass ihr heute dabei seid. Und ich freue mich heute, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich die Susan Meral Eichert mit dabei habe. Und wir werden über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen. Und zwar über das Thema Traumatherapie, ganzheitliche Traumatherapie. Und da habe ich mir eine Expertin eingeladen, nämlich eben Susan. Und bevor wir vielleicht thematisch gleich mal einsteigen, also das Ziel wäre, euch heute darüber zu informieren, was ist überhaupt Trauma? Wie kann ich mir Trauma vorstellen? Wie wird Trauma definiert? Und wie kann ich mir so eine traumatherapeutische Behandlung vorstellen? Also dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du beispielsweise in Ausbildung bist, Heilpraktikerin, Heilpraktiker für Psychotherapie oder du dich mit dem Thema auch Privattrauma beschäftigst. Ich hoffe, dass wir dann für dich heute ganz, ganz viele tolle Informationen bereitgestellt haben, mit denen du dann dich weiter informieren kannst. Susan,
Ja, herzlichen
was...
Dank, Dirk, für dieses wunderbare Intro. Da habe ich mich aber jetzt sehr abgeholt gefühlt. Vielen Dank. Ja,
Gerne,
ich
gerne,
bin
lass
auch
uns
gespannt,
mal,
was es heute gibt.
genau, wir schauen einfach mal, was so kommt. Was ich immer ganz spannend finde als Frage, wenn du vielleicht dich einmal ganz kurz gleich vorstellen magst, auch mit dem Hintergrund, was findest du besonders spannend an dem Thema Trauma, Traumatherapie? Weil man kommt ja irgendwann auf dieses Thema, weil irgendwie das Interesse weckt. Deswegen hol uns da doch gern auch noch mal ganz kurz ab.
Ja, danke. Das ist natürlich jetzt ein wirklich großes Feld. Was ist daran spannend? In erster Linie ist es einfach erstmal zu mir gekommen. Also ich in meiner therapeutischen Praxis habe gemerkt, dass das Thema ja sich immer mehr zeigte und auch viele, viele Patientinnen und Patienten eben irgendwo mit diesem Thema zu mir kamen. Und ursprünglich hatte ich natürlich auch in meiner heilpraktischen Praxis sehr, sehr viele symptomatische Fälle, also wo Menschen wirklich mit Körpersymptomen kamen und sich herausstellte, dass es eigentlich ein Psychothema dahinter liegt, wie in vielen, vielen Fällen. Also wir müssen das Ganze immer ganzheitlich betrachten und die Symptome sind immer das, was der Körper uns zeigt. Und da sind wir halt auch beim Thema Trauma, ist das ganz spannend, weil Trauma etwas mit unserem Körperbewusstsein zu tun hat. Ja? Also wir haben irgendeine Erfahrung gemacht, die sich im Körper falsch festgesetzt hat. Ich sage das jetzt einfach mal so.
Genau, lass
Kannst du
uns da,
damit was anfangen?
genau, lass uns das mal so einzeln aufdröseln. Ich
Ja.
weiß ja, dass du sehr erfolgreich auch in deiner Praxis arbeitest und auf vielen Kongressen eingeladen bist, wo du dann sprichst über das Thema Trauma.
Ja.
Lass uns mal kurz überlegen, wenn ich jetzt so mit diesem Begriff noch nicht so viel anfangen kann, weil es gibt ja gewisse Definitionen. Ich komme auf diesen Begriff. Es gibt Schocktrauma, dann gibt es aber auch sowas wie Entwicklungstrauma, aber die sind gar nicht so richtig definiert, wenn wir jetzt unser Klassifikationssystem für die psychischen Störungen nehmen. Lass uns vielleicht mal ganz kurz versuchen, das zu ordnen und den Begriff Trauma mal kurz ein bisschen zu definieren. Kannst du uns da mal
Sehr
kurz mit hineinnehmen?
gerne.
Also was bedeutet Trauma eigentlich ganz konkret? Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind traumatische Erlebnisse? Wie es definiert wird, Klassifikationssystem und wie wir vielleicht diesen Begriff auch erweitern und immer mehr Therapeuten diesen Begriff auch erweitern.
Ja, im Prinzip kannst du es wie in der Medizin auch sagen, es geht um ein akutes Geschehen und ein chronisches Geschehen. Also das haben wir hier eben, was zugrunde liegt. Wobei ich da fast der Meinung bin, dass wir insgesamt eher auf dem chronischen Geschehen sind und uns traumatische Erfahrungen und Ereignisse dann besonders erwischen, sage ich jetzt mal, wenn vielleicht im Vorfeld schon irgendetwas passiert ist, was diese Verunsicherung in unserem Körpersystem, in unserem Nervensystem verursacht hat. Also das klassische, was du sagtest, Schocktrauma, Akuttrauma, Monotrauma, so ist es in der Definition, ist meistens ja schwerste lebensbedrohliche Situation und vor allem eine plötzliche, die einfach so in unser Leben kam. Also wir sprechen von Krieg, Naturkatastrophe, solche Dinge. Viele Menschen, die in meiner Praxis gelandet sind, haben dann auch immer die Schwierigkeit gehabt und haben gesagt, na ja, das, was ich erlebt habe, war ja nicht so schwerwiegend. Also wirklich sich zu vergleichen, also nur ein Krieg, nur ein ganz, ja, vielleicht sexualisierte Gewalt oder so eine Erfahrung wird als Trauma akzeptiert, so in den Köpfen der Menschen. Oftmals ist es aber tatsächlich etwas ganz anderes, was hier auch zu berücksichtigen ist, nämlich traumatische Erfahrungen, die vor allem in der Kindheit geschehen sind. Also da sind wir bei dem Begriff Entwicklungstrauma. Oder ja, auch Bindungstraumasituationen, wo wir eben in den ersten Lebensjahren vielleicht nicht ganz so sicher aufgewachsen sind, wie wir uns das gedacht haben oder gewünscht hätten.
Genau, wenn wir uns jetzt mal kurz Schocktrauma, ich glaube, das können sich viele vorstellen, ne?
Ja.
Kriegssituation, Folter, sexualisierte Gewalt oder auch ein Autounfall. Also es gibt da ganz viele Dinge, die
Ja.
plötzlich, dann ist natürlich so, dass wenn jetzt Entführung oder so, dann geht es auch über einen längeren Zeitraum, das kann alles so eine so aufrechterhaltende Situation. Das wissen wir von der Definition. Jetzt hast du den Begriff, ne? Entwicklungstrauma, habe ich ja auch schon angesprochen, Bindungstrauma. Kannst du uns dazu noch mal so ein paar Beispiele geben, dass wir sie auch da reinfühlen können? Weil du hast gerade schon gesagt, viele vergleichen sich und sagen, ja, Krieg,
Habe ich
ich
nicht
habe gar keinen
erlebt. Ich
Krieg
habe kein
erlebt.
Trauma. Genau.
Genau, jetzt darf ich diesen Begriff gar nicht haben. Was würdest du unter Bindungstrauma, Entwicklungstrauma verstehen? Was hat jemand möglicherweise dann in seinem Leben erlebt in der frühen
Ja.
Kindheit?
Also letztendlich ist der Begriff Trauma, kommt ja aus dem Griechischen und heißt einfach Verwundung oder eine Wunde, eine Verletzung. Also das, was wir über eine Erfahrung in unserem menschlichen Leben, in unserem menschlichen Körper erlebt haben, ist dort eine Verletzung, also etwas geblieben, was uns immer wieder daran erinnert oder was vielleicht auch in der Folge, ja, quasi wie eine Wiederholung erscheint. Also was könnte passiert sein? Viele sagen, okay, Vernachlässigung zum Beispiel. Du bist von deinen Eltern nicht wirklich gut versorgt worden oder bist so mitgelaufen. Das, was das Kind, wenn es auf die Welt kommt, ja braucht, ist Sicherheit. Wir brauchen das Überleben. Wir sind auf unsere Eltern oder Versorger angewiesen. Und das Schwierige ist, wenn das Kind sich da nicht 100% sicher fühlt, verunsichert das System derart, weil es eben wirklich in einen Überlebensbedrohungsmodus einsteigt und sagt, wenn meine Eltern nicht sicher genug sind, muss ich das jetzt irgendwie kompensieren. Und viele haben unterschiedlichste Strategien, damit umzugehen. Also es gibt zum Beispiel Kinder, die werden besonders brav oder besonders nett zu den Eltern, damit sie das in der Hand haben, dass sie besser versorgt werden. Das ist das eine, also vielleicht Vernachlässigung. Es kann aber auch sowas sein wie emotionale Erpressung. Ja, wenn du nicht lieb bist, dann bekommst du das nicht. Oder auch eine Überversorgung ist manchmal traumatisch. Also auch das kann man sich vorstellen. Also wenn die Eltern dem Kind zum Beispiel gar nicht zutrauen. Ja, also es klein halten oder so. Also und irgendwie total begrenzen oder. Also ich sage jetzt mal, das ist ein Zweig, in dem wir uns da bewegen, ist die elterliche Erziehung. Und das ist ein großer Zweig, der uns alle betrifft.
Absolut. Also mir kommt da das Wort, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Ich kenne es jetzt auch nicht so, ist das Thema Bulldozer-Eltern. Ich hatte den Begriff Helikoptereltern mal gehört, aber Bulldozer heißt, ich räume
Ja.
alle Probleme aus dem Weg, sodass das
Richtig.
Kind nicht mehr die Erfahrung machen kann. Ich kann wachsen an den Herausforderungen, die an mich herangetragen werden. Und auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt mit Trauma verbinde, würde ich das so verstehen, wenn du mir zustimmst, ist, dass es eine Überforderung für mich als kleines Kind ist, mit dieser Situation umzugehen. Ich habe vielleicht noch gar nicht die sprachlichen Mittel, die verbalen Mittel oder die Ausdrucksmöglichkeiten und passe mich dann an. Und das kann natürlich mein Leben lang über mich intensivst, tiefgreifend beschäftigen, sodass ich möglicherweise die Muster, die ich da entwickelt habe, die als Überleben total sinnvoll und
Ja,
richtig
ja.
waren. Das ist, ich glaube, auch mal wieder ein ganz wichtiger Aspekt, diese Würdigung, die wir uns selber zukommen lassen dürfen, um sie dann eben aber in einem traumatherapeutischen Prozess oder einem psychotherapeutischen Prozess eben möglicherweise bewusst zu machen, um sie dann auch umerleben zu können. Ne? Weil an sich ist es ja so, wenn ich brav bin, wie du sagst, dann oder harmoniebedürftig, komme ich ja mit vielen Menschen gut klar. Das ist ja auch erstmal eine Ressource. Aber wenn ich daran dann ausbrenne, dann ist es dann wiederum auch eine
Absolut, das ist
Schwierigkeit.
ja das große Problem. Also wir sind so individuell, dass wir uns ja alle für eine andere Strategie entscheiden. Ich meine, viele Kinder überdrehen ja auch. Das kann ja auch passieren, ne? Sie wollen mehr Aufmerksamkeit. Ich gebe jetzt mal dieses Thema hinein. Also, dass man immer ja zum Klassenclown wird oder Aufmerksamkeit sucht oder so, kann auch tatsächlich den Hintergrund haben, ja, mehr Liebe auch zu bekommen, ne? Also für mich ein ganz großes Thema ist diese Prägung, ich sage jetzt mal erzieherisch gesehen, ob Schule, Kindergarten, Eltern, also alle Versorger. Für mich ist es so, dass Kinder hier mit einem sehr, sehr gesunden Intuitionsgefühl auf die Erde kommen oder auf die Welt. Und das wird uns tatsächlich in diesem erzieherischen Rahmen oftmals beschnitten. Und das haben wir dann als Erwachsener in der Folge, dieses große Thema, was du ja auch überall hast, wie gut gehe ich mit mir selbst um? Ja, wie gut behandle ich mich? Also sprich Selbstliebe in dem Sinne, dass ich mir meinen Stand und meine Position auch gönne. Das ist auch etwas, was tatsächlich traumatisch abgeschnitten wird oftmals, ja, in frühester Kindheit, wo wir uns einfach ja, vielleicht nicht mehr gehört oder gesehen gefühlt haben. Das ist jetzt vielleicht noch nicht mal so, dass ich sage, die Eltern sind das unbedingt schuld, sondern es ist für jeden ein individueller Prozess. Und das ist das Spannende, wenn du mich am Anfang gefragt hast, wie zeigt sich das in der Praxis, ja? Es sind so unterschiedliche Menschen. Und das kann manchmal eine ganz banale Situation gewesen sein, die da ein Riesending draus gemacht hat, was Symptome bis ins Erwachsenenalter hinein hinter sich gezogen hat, kann man so sagen.
Genau, da werde ich gleich nochmal weiterfragen, ob du uns da ein paar Beispiele
Gerne.
geben kannst. Ich finde erstmal so spannend, okay, wir haben den Begriff so erweitert, Bindung, wer sich schon mal mit Bindungsforschung, Bowlby, Ainsworth, ne, es gibt ja ganz spannende Versuche auch dazu, wie Bindung, eine sicher gebundene Bindung entstehen kann, das Thema Urvertrauen, wann bin ich eher unsicher, wie ist das zum Beispiel, wenn ich größer werde und Angst habe, verlassen zu werden, ne? Also diese
Genau.
ganzen Themen, die mich möglicherweise eben nicht frei agieren lassen im Leben und mich einschränken und wie schön das sein kann, wenn Menschen sich dann auf den Weg machen, gemeinsam daran zu arbeiten mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten, um vielleicht diese, was du sagtest, diese kindliche Intuition, dieses Ursprüngliche vielleicht wieder ein bisschen neu erlebbar zu machen, neue
Das ist für mich
Erfahrungen zu
sogar
machen.
die Voraussetzung. Entschuldige, dass ich dich da
Ja.
nochmal unterbreche. Es ist für mich die Voraussetzung, um in Kontakt mit mir selbst, und wenn ich das schaffe, wieder in den Kontakt zu mir selbst zu kommen, kann ich überhaupt erst wieder in einen guten und gesunden Kontakt zu anderen treten. Das ist wirklich ganz entscheidend.
Genau, also das ist auch nochmal, das ist sogar nochmal ein weiterer Aspekt, finde ich, nämlich der
Ja.
Aspekt, okay, wenn ich mit mir im Kontakt bin, dann kann ich auch einen gesunden Kontakt zu anderen aufbauen, weil sonst verschieben sich auch Grenzen. Wenn ich jetzt so ein inneres Art Gefühl von Abhängigkeit habe, suche ich
Ja.
mir jemanden, einen Partner, wo ich das vielleicht ausleben kann oder er es nicht auslebt, ne, so. Und so kommen dann wiederum unterschiedlichste Dynamiken zustande, was es total, wie ich finde, auch spannend macht.
Ja.
Wenn wir mal kurz nochmal, bevor wir ein paar Praxisbeispiele hören, finde ich total spannend, lass uns nochmal kurz gucken, was passiert denn in uns, wenn wir ein Trauma erleben? Vielleicht auch körperlich, ne? Es gibt ja so unterschiedlichste Theorien auch dazu. Und ich finde es total immer spannend, wenn wir zum Beispiel einem Patienten auch im Rahmen der Psychoedukation ein bisschen erklären können, was da passiert und Erklärungsmodelle anbieten, die der Patient so auch für sich auch auf Stimmigkeit überprüfen kann, um da mal zu schauen, okay, ah, also mein Gefühl ist, ich bringe oder ich schaffe es ihm möglicherweise rauszubringen aus diesem Ohnmachtsgefühl, weil das ist ja das Schlimme, finde ich, an traumatischen Leben. Ohnmacht, Hilflosigkeit und wie wir es schaffen können, wieder ein bisschen zu sich selbst zu kommen und in diese Eigenmacht zu kommen. Und dafür finde ich es ganz spannend, Menschen auch zu erzählen, okay, was passiert in einem Trauma?
Ja, es ist auch das Wichtige, das habe ich also regelmäßig, mache ich das eben auch in meinen Patientenkontakten, dass ich tatsächlich diese neurobiologischen Zusammenhänge auch erkläre. Das macht den ersten wichtigen Schritt, dass derjenige auch versteht, okay, ich bin jetzt gar nicht normal, sondern das ist ein normaler Prozess. Wir haben es hier mit dem autonomen Nervensystem zu tun, was eben neben unserem kognitiven Verstand arbeitet und bestimmte Dinge in Gang setzt. Also in meiner Idee von Neurobiologie, und da habe ich mich also wirklich auch in der Forschung weit umgesehen und ja, verknüpfe halt auch verschiedene Konzepte. Es gibt ja sowas wie die Polyvagaltheorie zum Beispiel, die kennen ja auch viele, wo es eigentlich relativ simpel ist. Da geht es um so drei Systeme. Bin ich sicher? Bin ich in Gefahr? Oder ist eine Lebensbedrohung da? Oder das bekannte Fight-Flight-Freeze-System, was wir ja auch aus unserem Ursystem in uns haben. Ja, also dass wir wirklich auf in bestimmte Situationen oder auf bestimmte Situationen entsprechend reagieren. Das können wir gar nicht steuern, ja. Also wenn unsere Gefahr weit weg ist, da schaltet unser Verstand ein und sagt so, ah, okay, ich könnte mir jetzt mal überlegen, was ich jetzt tue. Wenn die Gefahr oder ich sage jetzt mal das Raubtier in unserer Nähe direkt vor uns ist, dann schaltet hier im hinteren Bereich das Mittelhirn ein. Da sind wir überhaupt nicht mehr mit unserem präfrontalen Kortex dabei, sondern dann geht das ganz woanders lang. Die Alarmsignale senden sofort dorthin und dann wird automatisiert etwas in unserem Körper angestoßen. Und wie das dann funktioniert, ist so eine Art Kreislauf. Also wir haben so drei Aspekte da drin. Also einmal haben wir unsere Reaktion, also die emotionale, die kann von ja, eben Fight oder Flight sein. Also ich kämpfe, wehre mich dagegen oder ich flüchte. Oder aber es kann tatsächlich sein, dass wir eben kollabieren, weil wir es einfach gar nicht aushalten, ne? Diese Lebensbedrohung, also diese drei Aspekte. Und wir sind natürlich getrieben, immer in diesen Bereich der Sicherheit zu gehen. Also das ist das, wo unser Weg uns hinzieht. Und interessanterweise gibt es so ein paar Neurowissenschaftler, die sagen, das passiert genau an einer Stelle im Mittelhirn. Also all diese Verknüpfungen, sowohl die positiven als auch diese negativen Affekte, also die Emotionen, die wir dann in dem Moment haben. Und wenn wir dann sehen, dass parallel gleichzeitig so eine neurochemische Ausschüttung in unserem Körper stattfindet, wo Hormone schießen und ballern, da können wir auch nicht mehr viel machen. Und das Dritte, was kommt, jetzt kommt nämlich hier der Kopf wieder hinzu, der hat eine ja in diesem Kontext erfasste Lernreaktion, die er abspeichert. Und das wird alles irgendwie verknüpft in einem Kuddelmuddel. Und wenn wir jetzt wirklich eine lebensbedrohliche Situation erleben, und das kann vielleicht wirklich frühkindlich sein, sehr, sehr früh, oder vielleicht schon, wie manche Forscher sagen, pränatal, also dass das wirklich schon im Mutterleib erfahren wurde, hier gibt es eine lebensbedrohliche Situation, ist im Prinzip eine traumatische Erfahrung immer wieder eine Wiederholung. Das heißt, wir haben gelernt, ah, okay, mein Herz rast, ich bin in Aufregung, mein Körper reagiert, ich werde wohl sterben. Das ist die Kognition, die dann ja erzeugt wird, also der Gedanke, der entsteht. Und was wir jetzt machen müssen ist oder dürfen in dem Fall, wenn wir jetzt traumatherapeutisch das unterstützen, ist uns in diesen Zustand wieder hineinzubewegen und zu sagen, guck mal, also hier, wir sind doch eigentlich hier, wir haben das alles überlebt.
Genau,
Ja?
was ich spannend finde, ist auch diese Erweiterung des Aspektes, deswegen sprechen wir ja gerne auch über den Begriff ganzheitliche
Ja.
Traumatherapie, ist ja zum Beispiel den Körper auch mit einzubeziehen. Also nicht nur das Gedankenkonstrukt kognitiv das zu verarbeiten, weil das autonome Nervensystem ist viel, viel schneller.
Ja.
So, ich vergleiche das immer ganz gerne, wie so eine Antilope, ne, die ja auch immer, die war immer online. Also die muss ja auch immer online sein, um ihr Überleben zu sichern. Und im traumatischen Leben kann es sein, dass wir halt auch immer online sind. Wir können gar nicht mehr richtig runterfahren, weil unser Nervensystem so angetriggert ist. Und das hat sich eben auch verkörpert. Und es gibt natürlich ganz spannende traumatherapeutische Ansätze, die aus meiner Sicht in der ganzheitlichen Traumatherapie eben auch diese Rolle spielen, wie wir auch über den Körper Dinge umerleben können, um sie noch tiefgreifender dann verändern zu können.
Dirk, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es kann nur über den Körper funktionieren, weil nämlich diese Reaktion in dem Körper abgespeichert wurde in dem Moment. Das ist wirklich das Entscheidende. Also wir können, wenn wir diese Dinge nochmal anschauen wollen, müssen wir über den Körper gehen, weil das Körperbewusstsein da quasi in diesem Kreislauf drin hängt. Ich würde gerne an der Stelle einfach, damit Leute das nochmal verstehen, was eigentlich so eine Körperabspeicherung bedeutet. Ein ganz anderes Beispiel nehmen. Ich möchte eigentlich mal ein positives Beispiel bringen. Dirk, du warst doch sicherlich irgendwann mal als junger Mann verliebt. Dein erstes Mal, als du verliebt warst. So.
Ja.
Was hatten wir für Körperreaktionen? Wir können es alle erinnern.
Ja, ist Schmetterlinge im Bauch. Witzig, man hat gleich die Begriffsdefinierung von Schmetterlinge.
Ja.
Das hätte ich früher nicht gesagt. Kribbeln im Bauch hätte ich das beschrieben. Wie so ein
Richtig,
kleines
richtig.
Stechen im Bauch auch.
Richtig,
Und
genau. Also
dieses
dieses wirklich, du
Sehnsuchtsgefühl.
spürst es körperlich, ja. Das ist, also du denkst an diese Person und dann ging das so wasch und du hast es im Körper. Das ist tatsächlich Körperbewusstsein, was hier passiert, ja. Du hast in dem Moment so eine Verknüpfung zwischen dieser Person hergestellt und spürst es ganz, ganz, ganz tief in dir. So, jetzt ist dann irgendwann vielleicht diese Liebe vorbeigegangen oder das Schwärmen oder was auch immer. Und was dann ist passiert? Dein Kopf hat gesagt, okay, ist nicht mehr. Das schneiden wir jetzt ab. Das ist jetzt wieder vorbei. Wir sortieren das in die richtige Schublade wieder ein. Es wäre ja dramatisch, wenn du heute an deine erste Freundin denkst und immer noch Schmetterlinge im Bauch hättest, oder?
Und dann noch die anderen, die ich auch noch verliebt war, und die andere, das
Ach
würde
du
mich
Lieb.
wahrscheinlich emotional überfordern, ja.
Ja. Also so darf man sich das vorstellen, was dann passiert. Ja, wenn du jedes Mal so heftig reagierst mit dem Körper, wenn du nur an eine Person denkst. Deswegen, ich fand das Bild ist jetzt irgendwie ganz prägend und prägsam, einprägsam. damit man das versteht, was da passiert. Und natürlich im Negativen haben wir eine traumatische Erinnerung, die auch so verknüpft ist. Jetzt sind es keine Schmetterlinge, sondern vielleicht Wackersteine im Bauch, ja? Die fliegen nicht, sondern die, boah, oder die schnüren dir die Kehle ab. Auch das kann passieren, wenn du an etwas denkst. Oder die wird sofort übel,
Ja,
ja?
ja.
Und das ist das, was tatsächlich immer noch abgespeichert ist. Und für mich ist das eine traumatische Erfahrung, ist das Festhalten in diesem Bewusstseinszustand. Das heißt, dir ist etwas passiert, da warst du vielleicht 10. Und wenn du jetzt einen Trigger bekommst, also eine Erinnerung durch etwas Äußeres, das kann über Sinne passieren, über Gerüche, Geräusche, was auch immer, bist du sofort wieder automatisch 10 in dem Moment. Und das ist jetzt also auch ganz wichtig, weil in dieser ganzheitlichen Traumatherapie müssen wir auch diese einzelnen Anteile uns anschauen. Also es ist tatsächlich Teilearbeit wie Ego State oder so, dass du hingehst und guckst, okay, was hat der 10-jährige Anteil vielleicht noch, was er trägt, weil der ist da festgehalten, ja? Der weiß gar nicht, dass das erwachsene Bewusstsein weitergelaufen ist. Der steht da
Genau.
schon seit 20 Jahren oder so, ja?
Genau, und Frage dazu, also und er ist 10 oder 8 oder wie auch immer, wie alt er
Ja,
ist.
ja.
Ich habe ja nur die Bewältigungsmöglichkeiten gerade zur Verfügung als 10-Jähriger. Weil wir uns ja manchmal, habe ich das Gefühl, uns immer wieder Vorwürfe machen und selber so dieses Gefühl, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was mache ich jetzt? Ich hätte doch anders. Nein, es ist eben nicht anders möglich gewesen. Und ich
Genau.
glaube, auch in deiner Arbeit ist es so, wie kann ich diesen 10-Jährigen sozusagen befähigen, empowern? Durch einen anderen Anteil und so weiter und so weiter. Also
Vor
da wird
allem
viel
auch dein
extrem.
erwachsenes Ich, das jetzt da ist, ne? Und deswegen war es mir vorhin so wichtig zu sagen, also wir brauchen natürlich auch Verantwortung, die wir jetzt übernehmen. Und wenn ich mich in so eine Therapie begebe und sage, okay, ich gucke mir jetzt diese traumatischen Ereignisse einfach nochmal an, dann ist es der erste Schritt in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung und auch wieder in die Eigenmächtigkeit, mich dann um diese anderen Anteile auch kümmern zu können. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie wenn du, Dirk, jetzt vielleicht dann irgendwann der Papa von deinem 10-Jährigen wirst. So, ja, ganz einfach gesprochen.
Genau, und daran kann man sehen, aha, wie viele Aspekte damit einfließen, ne? Aspekte von innere Anteilearbeit. Und da gibt es ja unterschiedliche Begrifflichkeiten, ne? Ob es innerer Anteil ist, inneres Kind, Ego-State, in der Branche der Unternehmen, inneres Team. Also da gibt es ja ganz, ganz viele
Ja.
Begrifflichkeiten. Externalisierung, also es gibt ganz, ganz viele Begrifflichkeiten, die da eine Rolle spielen können, was das Thema extrem spannend macht. Plus die Verkörperung, ne? Das, was wir eben angesprochen
Ja.
haben. Und damit wird es eben eine ganzheitliche Therapieform, die über den Tellerrand aus meiner Sicht eben stark hinwegguckt, so.
Ich finde auch, dass man Symptomatiken mitten hineinnimmt. Das ist für mich auch noch der Aspekt der Ganzheitlichkeit, wirklich diesen gesamten Menschen anzugucken, weil gerade diese Alarmsignale über körperliche Symptomatiken dahinter und darunter liegen meistens typische Themen. Auch das darf erfahren werden. Also da können wir wirklich, ich habe da extrem viel Erfahrung auch eben in dieser Symptomatik, also wirklich in der Somatik, ne? Dass man also sagt, Körpersymptome und die eben mit hineinzunehmen. Was will
Genau.
dein Knieschmerz uns sagen oder keine Ahnung was? Das
Also
kommt
die
also auch.
Verkörperung auch, ne? Also
Mhm, genau.
ich finde diesen Aspekt auch gut. Ich persönlich bin ein Freund, zu sagen, okay, körperlich immer alles untersuchen, alles machen, um ganz Klarheit zu haben und dann aber zu gucken, okay, gibt es dann eben Bereiche, die damit reinfließen können? Das wissen wir auch aus den Klassifikationssystemen für alle, die ein bisschen tiefer drin sind. Das Thema somatoforme Störung, also wechselnde körperliche Beschwerden zum Beispiel, autonome Funktionsstörung, anhaltende Schmerzstörung oder wir haben ja sogar den Bereich der sogenannten Psychosomatose, wo dann wir wissen, okay, es gibt sowas wie einen Bluthochdruck, essentieller Bluthochdruck, wo wir noch gar nicht wissen, warum kommt der zustande? Oder Asthma, da wo wir wissen, dass die Psyche eben auch einen Einfluss hat. Also auch das miteinander zu verknüpfen, eben
Richtig.
Soma, den Körper mit der Psyche und nicht nur an der einen Stelle aufzuhören, sondern das miteinander zu verknüpfen, finde ich auch extrem spannend.
Ich finde
Und
es auch
auch für die
wichtig,
Arbeit
das
schön.
in der Anamnese tatsächlich mit hineinzunehmen und auch wirklich zu gucken, was ist da? Also wir arbeiten mit dem, was da ist. Und sicherlich darf das alles in einem wirklich wichtig ressourcenvollen Zustand passieren. Ja, also für mich ist Ressource das Thema. Da würden wir heute vielleicht noch eine Stunde dranhängen können, wenn wir da weitergehen. Aber das können wir vielleicht mal in dem nächsten Video machen oder so, dass wir mal uns über Ressourcen unterhalten. Für mich ist es nur ganz, ganz, ganz essentiell, dass diese ganze Bearbeitung in einem Prozess stattfindet, wo wir eben genau, und jetzt kommen wir wieder auf die Neurobiologie, mit dem Mittelhirn arbeiten. Denn wir haben diese positiven Affekte, also die positiven Emotionen, an der gleichen Stelle abgespeichert wie die negativen. Das heißt, wir müssen im Prinzip ein Fenster öffnen, wo diese positiven laufen. Also all das, die Kenntnis darüber, wie unser Gehirn und unsere ganzen Neuronen funktionieren, sind wirklich entscheidend für jeden Therapeuten, um einfach auch in jeder Situation gewappnet zu sein. Denn ich sage ja immer so schön, ne? Also Trauma kommt meistens häufiger in psychotherapeutischen Behandlungen hoch, als es gewünscht ist von manchen Therapeuten, muss ich wirklich so sagen.
Das ist ja auch, glaube ich, der Ansatz, den du trägst, dass du der Meinung bist, dass jeder so Grundlagen, das ist ja der Grund, warum wir auch eine Online-Ausbildung in ganzheitlicher Traumatherapie anbieten, Grundlagen eben kennt für die Arbeit, für die psychotherapeutische Arbeit. Ne? Das ist so ein bisschen dein.
Total. Es muss nicht jeder traumatherapeutisch arbeiten, also wenn du das jetzt so ansprichst, ja. Aber trotzdem muss ich mir dessen gewahr sein. Ich habe die Verantwortung auch als Therapeut selbst, ja, dass ich nicht vielleicht sogar, indem ich es nicht wahrnehme, bewusst in dem Therapieprozess, tatsächlich wieder eine Retraumatisierung verursache. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, wenn jemand eben mit einer massiven Bindungsstörung da steht, sage, du, ich möchte damit nichts zu tun haben, haben wir wieder ein Problem, weil der Klient oder die Klientin sich in dem Moment wieder nicht gesehen, abgeholt oder was auch immer fühlt. Ja? Man kann durchaus sagen, das ist mir zu viel, also da muss jeder selber entscheiden. Aber mein Ziel ist es tatsächlich in dieser Ausbildung, die Leute so zu stärken, dass sie diesen Raum halten können, ihn öffnen und halten können. Darum geht es erstmal.
Kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu dem Thema Ausbildung vielleicht. Was ich ganz spannend finde, möchte ich auch nochmal mit erwähnen, ist einerseits die Bearbeitung von Trauma. Und falls du dich da draußen für dieses Thema interessierst, ich habe auch nochmal ein Video gemacht zum Thema posttraumatisches Wachstum. Das war ein Forschungsfeld, was ich total spannend fand, ist, wie man nicht nur ein Trauma bewältigen kann, sondern wie man über sich hinaus wachsen kann und es auf eine Art und Weise integrieren kann, die dem Patienten oder dem Menschen das Gefühl geben, eben darüber hinaus zu wachsen. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Sinnhaftigkeit. Ne? Das ist auf der einen Seite suchen wir nach dem Sinn, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn jemand die ganze Zeit nach dem Sinn sucht, dann fühlt er sich schuldig. Für mich hat das keinen Sinn. Ne? Also das ist immer so ein ganz, ganz schmaler Grat und auch ein ganz individuelles Thema. Aber ich finde dieses Thema, ich weiß nicht, ob du mit posttraumatischem Wachstum, ob du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt hast, aber
Das ist mein absolutes Lieblingsthema, Dirk. Nein, weil du gerade vorhin erwähnt hattest, dieses Beispiel von dem 10-jährigen Kind oder so, das eben einen begrenzten Bereich hat, in dem es eben agieren kann. Ja, wenn wir jetzt diese Anteile wieder so in uns integrieren, dass wir also als erwachsenes Ich sagen, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass die da alle sind, alle für sich so eingekapselt, also Trauma macht klein. Es
ja.
macht insofern klein, es beschränkt deinen Rahmen. Und dein Potenzial ist natürlich viel, viel größer. Deswegen ist eine Traumabearbeitung oder für mich Traumatherapie immer auch Potenzialtherapie. Also das ist das, du sollst aus diesem Traumabewusstsein herauskommen in ein Potenzialbewusstsein. Das ist eigentlich das Ziel, ja, dass du dir dessen bewusst wirst, okay, ich habe das ja auch alles überstanden. Ich stehe hier nach diesen ganzen Erlebnissen und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich darüber hinaus wachsen darf, weil ich es erkannt habe. Das ist eigentlich der Punkt. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen mit dem Begriff Traumatherapie so Selbstschwierigkeiten, auch wenn ich Traumatherapeutin bin, dann sage ich das so ungern, weil es so einen Stempel gibt, ne? So, du
Ja.
bist nicht in Ordnung, du bist kaputt.
Ja.
Es stimmt irgendwie nicht, weil es sind einfach diese kleinen verschiedenen Teile, die einfach wie abgekapselt in dir wohnen. Und wenn du das öffnest, dann wird der Raum riesig.
Finde ich nochmal schön, dass du es auch sagst, weil da komme ich jetzt zur Urbedeutung, nämlich griechisch Wunde. Und Wunde, finde ich, macht es dann nochmal menschlicher, fühlbarer als Trauma in diesem
Ja.
Stigma. Aber ich finde, das unglaublich Spannende daran, auch wenn wir jetzt nochmal über auch sowas wie dissoziative Störungen sprechen, Es gab so einen ganz bekannten Fall, Jonathan Overfeld, der irgendwann mal in Hamburg im Park sich wiedergefunden hat und sich nicht erinnern konnte, wie bin ich hier gelandet, was ist hier passiert. Und dann ging es in der Presse, wer ist dieser Mann, wo dann rauskommt, dass er eigentlich aus Berlin kommt und so weiter. Also das heißt, es gab eine sogenannte dissoziative Fugue oder Fugue, wie man das auch immer aussprechen möchte. Das heißt, dass die Gedächtnisse, also Gedächtnis, explizit, implizites Gedächtnis, diese Unterschiede, wo Dinge abgespeichert werden. Das heißt, der kam dann in die Klinik und der hat dann gemerkt, dass er Klavier spielen kann. Also er hat die biografischen Erlebnisse, die konnte er nicht mehr wiedergeben, die hat er sozusagen dissoziiert, aber er konnte Klavier spielen. Und das finde ich unfassbar, wozu die menschliche Seele auch in der Lage ist, bestimmte Dinge abzuspalten. Und wenn man dann in die Biografie hineingeguckt hat, dann hat man eben festgestellt, er ist in einem Heim groß geworden, da gab es Misshandlungssituationen und so weiter und so weiter. Und das zeigt aber nochmal, wie unglaublich groß und mächtig dieses Instrument in unserem Gehirn auch ist, was es macht. Es fühlt sich zwar dann bedrohlich und schlimm an, auf der anderen Seite kann es aber auch eben dieses Schutzbedürfnis sein, dass das Gehirn sonst überfordert wäre und ich zum Beispiel Dinge abspalten muss.
Ja, ich meine, man kann das ja sehr gut irgendwie erklären. Es gibt ja sehr häufig auch so sogenannte Alltagsdissoziationen, also
Ja.
wo man wirklich selbst tatsächlich sofort abschaltet, weil irgendein Thema angeschaltet wird, worüber man jetzt gar keine Lust hat zu reden. Also beispielsweise, man hat selbst vielleicht in der Familie einen Krankheitsfall und jetzt kommt jemand und sagt, ich habe eine schlimme Diagnose. Da gibt es so komische Reaktionen, dass dann auf einmal Menschen reagieren und sagen, reden auf einmal über das Wetter oder so oder können überhaupt nicht adäquat auf diese Situation eingehen, weil auch dort so ein dissoziativer Moment eingesetzt hat. Also wir sprechen natürlich das, was du vorher geschildert hast, über eine ja große Sache, aber wir müssen uns immer auch gucken, wo docken wir selbst da an oder wo können wir uns vorstellen, wie das funktioniert? Für mich ist ja auch das Thema Demenz auch fast verknüpft mit großer Dissoziation, weil vielleicht traumatische Ursachen da waren. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich wollte es
Aber
nur mal angesprochen haben. Es ist letztendlich nichts anderes, ne?
genau, und das finde ich jetzt immer so schön, dass du es nochmal so rund machst, finde ich. Aha, ich habe jetzt das eine Extreme gemacht, ne, wie das
Ja.
Gedächtnis, was da alles passiert, ist aber spannend zu verstehen, was da im Gedächtnis passiert, explizites,
Genau.
implizites Gedächtnis. Und du hast es sozusagen, aha, es gibt aber auch viel einfache Situationen, was dann eben spannend ist, wenn man diese Kenntnisse hat, auch in der Therapie. Und ich kann das selber total nachvollziehen. Ich weiß noch, meine Oma war irgendwann lebensmüde und ich war noch sehr jung und sie hat mir das so beschrieben und ich immer, nee, nee, Oma, du machst das schon, das wird schon und so weiter. Ich habe sie, das konnte ich damals noch nicht, aber ich habe diese Emotionen nicht aufnehmen wollen. Also ich,
Ja,
ne?
du hast sie abgelehnt in dem Moment, ne?
Genau, ich habe sie abgelehnt, gar nicht aus
Ja.
Böse, sondern ich habe gedacht, okay, ich will Mut machen, aber es ist ein Teil, das kann man ja auch bei sich selber spüren. Nee, ich möchte
Ja.
das nicht spüren. Ich möchte nicht spüren, dass meine Oma nicht mehr
Stimmt.
möchte, zum
Ja.
Beispiel.
Ja.
Ja, also ganz
Also das
spannendes Feld.
ist für mich immer ganz, ganz wichtig, auch diese Beispiele, also sowohl bei den Patienten oder auch irgendwie bei meinen Schülern irgendwie wirklich lebensnah zu bringen, weil wir das nicht immer so auch abspalten. Letztendlich spalten wir das ab, indem wir sagen, oh, das ist das große Trauma da irgendwo, da habe ich ja nichts mit zu tun, sondern wir müssen das irgendwie alles miteinander verknüpfen. Das ist eigentlich entscheidend, weil die Abläufe, das Gehirn ist ziemlich simpel. Ja, also das funktioniert in standardisiert, was es irgendwie als bedrohlich empfindet. Also es kann ja auch manchmal sein, dass, weiß ich nicht, jemand mit einem strengen Lehrer ein Problem hatte in der Schulzeit. Ja, ich sag jetzt mal, andere sind da ganz selbstbewusst rangegangen und haben den überhaupt nicht als schlimm empfunden, aber für den einen war das wirklich ein traumatisches Erleben. Der ist jedes Mal zitternd in die Klasse gegangen und hatte Angst vor diesem Menschen, ja. Also das sind auch Dinge, wir funktionieren anders und wir haben andere Dinge, die wir mitbringen und Erfahrung. Darum
Genau,
geht's.
absolut. Und das macht es, und damit mache ich es vielleicht nochmal ganz rund, finde ich, zeigt, wie wichtig das auch ist, als Therapeut diese Dinge zu kennen, damit ich spüre, was ich vielleicht unbewusst auch ablehne oder wo ich nicht so tief rein will, weil ich vielleicht auch Angst habe, ich frage nicht weiter nach und dies und das und was kann das beim Gegenüber auslösen. Also, dass auch ich selber einen Blick auf mich selber habe, um das
Absolut wichtig.
bei mir zu integrieren. Spannendes.
Richtig. Dirk, das ist wirklich so wichtig, weil man das immer wieder auch erlebt. Also erst die Kenntnis, also wenn ich mein Fokus erweitere, auch als Therapeut, dann bin ich überhaupt in der Lage, das Ganze aufzufangen. Also ich muss das erstmal verstanden haben. Also das ist, ich denke, für alle Therapeuten wichtig. Das zieht sich durch. Das ist egal, worauf du dich spezialisiert hast. Aber die Kenntnis darüber, wie das Gehirn funktioniert und wie schnell es auch gehen darf. Ja, das ist auch spannend, weil das Gehirn hat das Trauma ganz schnell abgespeichert. Wenn wir es richtig, richtig gut ja, vorbereiten, dann kann das alles zeitgleich in einem Moment geschehen, auch dass es wieder rückgängig gemacht wird.
Und das gibt ja Hoffnung. Ich finde das ganz wichtig,
Ja.
nicht, auch dieses Thema Hoffnung mit reinzubringen. Und da wir das Thema als wichtig auch erachtet haben, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir auch, weil viele Menschen uns auch immer wieder anfragen, könnt ihr dazu was machen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten eine Grundlagenausbildung, eine Online-Ausbildung in ganzheitlicher Traumatherapie anbieten, um genau sich mit diesen Dingen mal zu beschäftigen. Die sind unglaublich spannend. Vielleicht kannst du nur in ganz kurzen Sätzen mal kurz sagen, was ist so Inhalt oder was sind so Inhalte dieser einjährigen traumatherapeutischen Grundlagenausbildung, die wir anbieten möchten?
Also
Anbieten, so rum.
ja, anbieten, genau. Ja, gemeinsam tief tauchen, würde ich das jetzt mal überschreiben. Also in dem Sinne, wie wir es gerade eben besprochen haben. Also auch mir über mich Kenntnisse zu setzen, wobei ich sagen muss, es ist jetzt keine Traumatherapie, ne? Das müssen wir auch sagen, es ist keine Traumatherapie für Therapeuten. Was es aber
Also keine
wirklich
eigene
ist.
Therapie, so rum
Keine
ist es.
eigene, also für den Therapeuten selbst, so meinte ich es. Aber es ist wichtig, sich vielleicht auch anzugucken, wo habe ich vielleicht noch meine Themen?
Ja,
Ja.
ja.
Und das Ganze einfach auch nochmal in einem neuen Kontext zu sehen. Aber es sind wirklich ganz wichtige, ja, ressourcenbasierte, verschiedenste traumatherapeutische Methoden, die ich damit hineinnehme, auf deren Wissen oder ich mich selbst auch berufe, was ich für Erfahrungen damit hineinnehme. Ich mache ganz, ganz viel Praxisbeispiele auch aus meiner eigenen Praxis. Aber letztendlich geht es darum, alles mit einzubeziehen, was dem Prozess dienlich ist. Und da wirklich, wirklich breit gefächert dazustehen und zu sagen, okay, das ist da und jetzt kann ich reagieren und nicht wirklich, ja, natürlich bekommt man an die Hand, dass wir hier ein strukturiertes Vorgehen haben und verschiedenste Methoden auch eben kennenlernen.
Was ich ganz spannend finde, auch als ich das Curriculum gesehen habe, fand ich total cool, dass es auch eben so ein Modul gibt wie Trauma und Körper, ne? Also wie wirkt es auf den Körper und diese Erklärungsmodelle, die dann ja die Therapeuten direkt auch als Psychoedukation eben einsetzen können in der Traumatherapie. Also Erklärungsmodelle, dann Therapietools, also was konkret zu tun. Auch mit der Integration, mit den Ressourcen, mit allem, was zu tun hat, um dann aber auch Schritt für Schritt das eben einsetzen zu können mit den traumatherapeutischen Methoden. Das finde ich ganz, ganz schön. Also deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar dafür, dass wir da dich auch gewinnen konnten.
Ja.
Wenn jemand von euch sagt, ich habe Interesse daran, guckt mal unten in die Kommentare, da könnt ihr mehr dazu finden. Ich danke dir von Herzen für diesen Einblick. Ich weiß, du, wir könnten noch
Ja.
ewig, das war so eine kleine Serie mit unterschiedlichen Themen, wo wir noch mal reinschauen. Könnt ihr gerne, wenn euch das Interview gefallen hat, gebt bitte gerne einen Daumen nach oben und kommentiert sehr, sehr gerne auch, falls da noch Fragen sind, welche Themen euch noch zu diesem Thema Trauma interessieren, dann können wir vielleicht noch mal weitere Themen dazu aufnehmen, weil das ist immer ganz spannend, welche Fragen da so kommen. Also,
Genau. Ich denke
vielen
auch,
Dank.
vielleicht machen wir das einfach nochmal. Es gibt
Genau.
viel zu sagen und zu erzählen dazu.
Genau. Schön.
Vielen
Vielen, vielen
Dank.
Dank. Vielen, vielen Dank an dich da draußen, dass du uns zugehört hast. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sag für heute Tschüss, dein Dirk und deine Susanne. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.